Smart Home mit Home Assistant von Michael Kleinhens. Er hat angefangen, für sein Zuhause nach einer Lösung zu suchen, wie man Smart Home machen kann, und erzählt uns jetzt darüber, was er für sich gefunden hat.
Dankeschön. Ja, sehr schön, sehr viele Leute. ich werde ein bisschen was erzählen über Smart Home mit Home Assistant, wie man das macht und was da so die Anwendungsfälle sind. Das Ganze soll euch so eine Einführung geben und gleichzeitig auch so einen Head Start, wenn ihr das selbst machen wollt. Also es soll quasi tatsächlich so eine Art vielleicht Startpunkt sein, einfach mal sowas selbst auszuprobieren. Ja, vielleicht kommen wir zuerst mal zu dem Punkt, warum machen wir eigentlich Smart Home? Ich möchte halt Kontrolle haben über mein Zuhause, über die Telemetrie in meinem Zuhause, also was wie Temperatur oder Luftdruck oder auch ob die Türen offen sind oder geschlossen sind, vielleicht ob der Wasserhahn läuft oder die Spülmaschine ausläuft, solche Geschichten. Ja. Dann möchte ich das natürlich auch steuern, das heißt, ich möchte auch gerne die Rollläden hoch und runter machen können, ich möchte das Licht steuern, an, aus, Farbe und sowas. Und möchte damit dann halt zentral aktiv die Sachen in meinem Zuhause auch manipulieren können. Und darauf aufbauen natürlich auch Automatisierung. Das heißt, ich will das nicht nur alles manuell machen und selbst auf den Lichtschalter drücken, sondern ich möchte basierend von den Sensoren ausgehend halt auch die Aktionen auslösen können und sagen können, okay, wenn ich jetzt in den Raum reingehe und der Bewegungssensor merkt, ich bin da drin, soll er bitte auch das Licht anmachen. Und wenn ich wieder rausgehe, soll er es bitte ausmachen. Ja? Das sind so die drei Aspekte im Wesentlichen, warum man Smart Home machen möchte. Ja, ein paar Beispiele. Raumlichtsteuern habe ich eben schon gesagt. Also automatisch, man braucht keine Lichtschalter mehr, sondern geht einfach rein, Licht geht an, geht raus, Licht geht aus. Ja, Klimakontrolle, ganz klassisches Thema, was ja auch im Prinzip schon in den klassischen Thermostaten drin ist, dass man halt die Thermostate regeln möchte. Mit Smart Home ist das natürlich alles ein bisschen cleverer. Da kann man das dann auch abhängig vom Wetter machen oder auch von der Tageszeit zum Beispiel, solche Geschichten. Oder auch vielleicht von Luftdruck zum Beispiel. Ja. Gerätekontrolle, sowas wie im Sturm werden halt die Jalousien eingezogen und die Fenster geschlossen zum Beispiel, solche Geschichten. Ja. Oder ich werde vielleicht sogar gewarnt, dass da jetzt irgendwie ein Unwetter gerade ist und dass vielleicht irgendwo Wasser reinläuft. Ja. Und damit sind wir bei Alarm und Sicherheit. Ja, wenn aus der Waschmaschine halt das Wasser rausläuft, möchte man das auch irgendwie wissen und auch möglichst wissen, wenn man nicht zu Hause ist. Da werden wir auch gleich noch was sehen zu. Wie funktioniert das Ganze? Ganz basic erstmal, ja. Also wir fangen hier bei Null an sozusagen. Ich habe also meine Smart Home Steuerung, die zentral alles beobachtet und alles auslösen kann. Und diese Smart Home Steuerung spricht mit Bewegungssensoren, mit Feuchtesensoren zum Beispiel oder mit allen anderen Sensoren, die ich so habe, Türsensoren, Schließsensoren und sowas, ja. Und dann spricht es natürlich auch mit den einzelnen Lichtern, also Wi-Fi-Glühlampen zum Beispiel oder sowas. Und es wird alles zusammengezogen in dieser einen Smart Home Steuerung und darin wird alles zusammengebracht und gesteuert. So, wie sieht das in der Realität aus? In der Realität hat man halt, man kennt ja heute, wenn man irgendwie in so einen Saturn geht, da drüben im Huma, da gibt es halt jede Menge verschiedene Anbieter, von denen man solche Sachen kaufen kann, solche Smart-Geräte. Ja. Philips Hue zum Beispiel ist da ganz vorne mit dabei. IKEA hat eine große Smart Home-Linie. Von Aquara, Xiaomi gibt es was. Es gibt solche Speziallampen von Nanoleaf zum Beispiel, die sehr populär sind. Die sind auch über Wi-Fi steuerbar. In der Realität ist es halt so, dass ein Hersteller eigentlich nie genau das liefert, was ich haben will. Ja, also beziehungsweise nicht die gesamte Bandbreite von dem liefert, was ich gerne haben möchte. Ja, also ich möchte gerne Hue-Lampen haben, aber ich möchte gerne auch Nanoleaf haben. Ja. Und dann sieht das halt in der Realität dann so aus, dass ich mit den Hue-Lampen, mit dem Hue-Controller rede. Ja, für den brauche ich eine eigene App. Dann habe ich irgendwie ein paar IKEA-Lampen, weil die halt günstig waren. Ja. Dann muss ich mit dem IKEA-Controller reden über eine IKEA-App. Und dann habe ich vielleicht noch ein paar Aquara-Sachen. Da gibt es dann den Mi-Hub, über den muss ich mitreden. Und die Nanoleafs, die gehen über so eine ganz furchtbare App direkt. Ja. Das kommt noch dazu, diese Apps sind meistens recht furchtbar. Ja. Insbesondere wer Nanoleaf hat und Android. Ganz, ganz grausam. Ja. Und das ist halt Mist, weil man kann halt zum Beispiel den Bewegungssensor in der Küche, der ein Hue-Bewegungssensor ist, nicht mit dem IKEA-Lampen in der Küche zum Beispiel verknüpfen. Ja, das heißt, ich kann da einfach keine Brücke herstellen, so einfach. Ja, das sind komplett getrennte Ökosysteme, die nicht miteinander reden wollen. Ja, das heißt, die einzelnen Hubs reden nicht miteinander, die einzelnen Geräte reden nicht miteinander Und man hat einfach quasi zwar ein Smart Home, das aber gar nicht so smart ist, weil ich muss 3 verschiedene Apps oder 4 verschiedene Apps benutzen oder 4 verschiedene Systeme benutzen oder bin gezwungen, nur von einem Hersteller zu kaufen. Das ist ja noch viel schlimmer. Das heißt, ich bin gezwungen, ein Ökosystem nur zu bedienen. Und es gibt zum Beispiel keine schönen Wandpaneellichter von Hue zum Beispiel oder sowas. Ja, also das ist alles irgendwie blöd. Ja, das hat die Industrie sich auch gedacht. Die Industrie hat gedacht, ist irgendwie eine doofe Situation. Ja, können wir irgendwie weniger Zeug verkaufen? Vor allen Dingen keine Möglichkeit dann für die etwas kleineren Hersteller dann auch ihr Zeug zu verkaufen, sondern die Leute gehen dann halt zu dem, der die meiste Bandbreite hat, also beispielsweise Hue. Ja. Und das ist natürlich schlecht. Ja. Schlecht fürs Geschäft auch. Für den Kunden ist es natürlich besonders schlecht. Und die Industrie hat dafür keine Lösung gefunden. Und dann kamen ein paar Dritte, nämlich Amazon und Apple und auch Samsung und Google mit Google Home und haben gesagt, okay, dann machen wir das für euch, ja, dann ziehen wir das halt alles zusammen. Und das ist die momentane Lösung, die, ja, die man so im Laden propagiert bekommt. Ja, also das IKEA-Zeug, das läuft ja auch mit HomeKit, ja, oder das IKEA-Zeug läuft ja auch mit Alexa. Ja. Da könnt ihr das dann integrieren. Da könnt ihr dann Automatisierungen bauen, die die Hue-Lampe mit dem IKEA-Licht verbindet oder den Hue-Bewegungsmelder mit dem IKEA-Licht. Ja. Das Ganze funktioniert dann halt auch über die Apps der entsprechenden Ökosysteme. Das heißt, man begibt sich in eine neue Abhängigkeit von dem Ökosystem von zum Beispiel Amazon. Und wer diese Amazon-Alexa-App schon mal benutzt hat, weiß, wie scheiße die ist. Ja. Und vor allen Dingen, wie beschissen die ist bei den Smart-Home-Sachen. Das ist einfach alles auch nicht richtig die vernünftige Lösung. Und dazu ist noch das Problem, dass wenn Amazon mal nicht da ist, das heißt, wenn der Amazon-Server ausfällt, ja, dann geht natürlich auch gar nichts mehr. Ja, und das passiert halt auch nicht gerade selten, sage ich jetzt mal. Ja. Ich weiß das, weil einige Funktionen bei uns im Smart Home gehen auch über die Amazon, über das Amazon-Ökosystem. Ganz getrennte Sachen, zum Beispiel Ansagen über die Alexa. Und wie oft das ausfällt, ist schon echt bemerkenswert. Ja. Mittlerweile ist es halt so, dass zum Beispiel bei uns zu Hause, wir haben nur noch Smartlichter. Ja, und wenn da eine externe Anbindung ausfallen würde, über das das alles geregelt wird, würden wir wirklich im Dunkeln sitzen. Ja. Wir könnten also, wenn da Internetverbindung ausfällt schon alleine, dann müssen also nicht nur die Amazon-Server ausfallen, sondern es reicht, wenn einfach die Internetverbindung weg ist, dann würde man quasi tatsächlich im Dunkeln sitzen. Man könnte kein Licht mehr anmachen. Man hätte Schwierigkeiten, die Audiosysteme einzuschalten, also die Stereoanlage, den Fernseher und so weiter. Da müssen wir erstmal gucken, wo haben wir eigentlich die ganzen Fernbedienungen hingepackt. Das ist einfach alles blöd. Und das ist halt auch ein realistisches Problem. Das gab es also nicht nur einmal. Wenn man hier sieht, da gibt es auch schon Artikel drüber, wie man sein Smart Home für Outages vorbereitet. Ja? So. Für den Ernstfall und sowas, ja. Oder hier so Fälle, wo auch einfach Hersteller gesagt haben, wir supporten das einfach nicht mehr. Das heißt, es gibt einfach keine Updates mehr dafür. Das ist ja, könnte man sagen, okay, wenn ich jetzt eine Lampe habe, die nur in meinem Netz zu Hause läuft, ist noch okay. Ja. Aber wenn der Cloud-Service dafür weg ist, ja, mit dem ich die Lampe ein- und ausschalten kann, dann ist die Lampe halt Elektronikschrott. Ja. Und das ist halt auch nicht nur einmal passiert bis jetzt. Ja, es gibt noch eine weitere Lösung, die ist so in den letzten 2 Jahren hochgekommen oder beziehungsweise in den letzten 2 Jahren so entwickelt worden, das Matter. Das ist auch eine Initiative von Amazon, Google, Samsung, Apple unter Führung und es gibt noch ganz viele kleine Hersteller von IoT-Geräten, die da mitmachen. Das ist im Prinzip schon die richtige Richtung. Man hat halt sich gesagt, lass uns doch einfach das, was wir mit dem HomeKit und mit dem Alexa-Ökosystem machen, einfach mal in so einen Standard überführen und das einfach standardisieren. Das ist eigentlich eine gute Lösung. Das Problem ist halt, auch das ist unter der Kontrolle von den Anbietern der Ökosysteme und damit wird es auch da keine Unabhängigkeit von irgendwelchen Cloud-Services geben. Ja, das heißt, da geht es auch nicht nur um philosophische Dinge, ich möchte nicht vom Cloud-Service abhängig sein, sondern ganz praktische Gründe, ja, ich das Licht nicht mehr einschalten kann, weil mein Internetrouter kaputt ist. Ist halt Mist. Und es gibt noch ein paar andere Nachteile von Matter. Zum Beispiel, die Zertifizierung ist relativ teuer. Das heißt, Geräte Matter-kompatibel zu machen, ist keine einfache Angelegenheit. Das sind mehrere tausend Dollar pro Gerät, die da gezahlt werden müssen für so eine Zertifizierung. Und der Standard kommt auch nicht richtig voran. Also die hatten sehr, sehr viele Updates versprochen am Anfang und da ist nicht so richtig viel passiert in den letzten 2 Jahren. Vor allen Dingen, weil Matter Geräteklassen definiert. Das heißt, Matter ist kein offenes Protokoll insofern, sondern das sagt einfach, wir supporten im Moment Lampen, Schalter und Thermostate. Ja? Und wenn man jetzt zum Beispiel sowas macht wie Stromverbrauch von einer Steckdose, das kann Matter nicht. Ja? Oder beziehungsweise eine bestimmte Version des Matter-Standards kann das nicht. Das muss erst in diesen Standard reinkommen, damit das funktioniert. Und das ergibt dann ein weiteres Problem. Matter ist immer so ein, auch wenn es das nicht gibt, so ein kleinster gemeinsamer Nenner. Ja? Es wird immer Sachen geben, die diese Geräte haben und an Funktionen anbieten, die nur über die Original-App zur Verfügung stehen. Ja, also ich habe dann irgendwie eine Funksteckdose, die kann ich zwar über ein Matter-Protokoll ein- und ausschalten, aber den Stromverbrauch messen kann ich nur über die App von dem Originalhersteller. Das ist so die Perspektive, die man da so hat, ja, weil Matter die einfach nicht unterstützt an der Stelle und diese Spezialfunktion einfach nicht unterstützt. Ja, ich bin da ein bisschen skeptisch bei Matter, ob das irgendwie weiterkommt, weil ich sehe auch keine richtige Entwicklung. Es gibt jetzt die ersten Geräte für Matter. Es gibt auch die ersten Basisstationen, die Matter-kompatibel sind. Das Ganze basiert auf so einem abgewandelten Zigbee-Protokoll und Wi-Fi. Muss man einfach mal abwarten, was damit passiert. Das Schöne ist, mit Home Assistant ist man davon auch nicht abhängig. Home Assistant funktioniert anders. Home Assistant definiert sich selbst als quasi die zentrale Instanz und die zentrale Steuerung. Und spricht mit den einzelnen Hubs von den einzelnen Ökosystemen. Das heißt, ich nehme die Steuerung für mein Gesamt-Smart Home aus diesen einzelnen Hubs raus und zentralisiere die in meiner Software, die bei mir läuft, auf meinem Raspberry Pi zum Beispiel, der bei mir im Büro sitzt oder bei mir im Wohnzimmer sitzt. Ja? Und der wiederum sagt dann den entsprechenden Hubs, schalt mal das Licht ein, schalt mal das Licht ein, schalt mal das Licht ein. Ja? Das ist der eine Fall, wie man das machen kann. Das heißt, das wäre ein Fall, wenn dann zum Beispiel die Cloud-Server von Hue ausfallen, ja, dann gehen halt die Hue-Lichter nicht. Die anderen Lichter gehen noch. Ja, und alle anderen Automatisierungen gehen noch. Home Assistant kann aber noch mehr. Home Assistant kann auch direkt mit den Geräten reden. Home Assistant unterstützt Zigbee-Hardware und auch andere Konnektivitäts-Hardware, sodass ich direkt mit den einzelnen Sensoren und Lichtern und Aktuatoren und Geräten sprechen kann und die direkt einbinden kann. Und das ist extrem nützlich. Ja, gerade bei so Sachen wie so hier solche China-Lichter, ja, die laufen halt über so eine China-Cloud normalerweise und die kann man halt mit Home Assistant direkt anbinden. Dann kann man die auch im eigenen Netzwerk, hinter dem Firewall haben und dann redet die nicht mehr mit der Cloud, sondern sie redet exklusiv nur noch mit meinem Home Assistant und ist damit auch offline verfügbar, ohne dass ich die Cloud brauche. Und das funktioniert eigentlich mit ganz, ganz vielen Geräten sehr gut. Home Assistant unterstützt bis zu 2000, also über 2000 verschiedene Ökosysteme. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Nehmen wir mal ein komplexes Beispiel, was man damit machen kann. Und das ist ein reales Beispiel, das habe ich so zu Hause implementiert. Ich sage, Alexa, ich gehe schlafen oder drücke auf so einen Taster, ja, hier auf so einen einfachen China-Taster, der klebt dann irgendwo so an einem Schrank dran. Ja. Und in dem Moment geht das Licht in der gesamten Wohnung aus. Ja, die Funksteckdosen werden ausgeschaltet für irgendwelches Dekolicht am Fenster und sowas, ja, und alle Lichter in der Wohnung gehen aus und die Lichter im Schlafzimmer gehen an. Und zwar auf eine angenehme Farbtemperatur. Und im Schlafzimmer kann man dann wiederum auf zum Beispiel eine der Nachttischlampen drücken, also die ausmachen. Und auch das wird als Aktion registriert. Und in dem Moment, wo ich das mache, gehen alle Lichter im Schlafzimmer aus. Und die Bewegungssensoren werden ausgeschaltet, sodass das Licht nicht angeht, wenn ich mich mal umdrehe. das ist so eine typische Automatisierung. Die ist schon so auf mittlerer Komplexität, sag ich mal, aber die ist schon echt nützlich und macht echt ganz schön Spaß, wenn man das dann mal drin hat. Irgendwann denkt man sich, okay, es funktioniert alles super und dann geht das so in so einen Flow über und man denkt gar nicht mehr drüber nach. Man sagt einfach, hier, Alexa, ich gehe jetzt schlafen. Und dann läuft die Sache einfach automatisch ab und wenn man mal vergisst, auf die Taste zu drücken oder man döst einfach weg, ja, dann nach 3 Stunden geht automatisch das Licht aus. Beziehungsweise er geht in diesen Schlafmodus. Ja, und das ist schon richtig cool und das kann man mit Home Assistant völlig problemlos machen und mit ganz, ganz vielen verschiedenen Geräten von verschiedenen Herstellern. In dem Fall sind das halt Aquara-Taster, Aquara-Lampen, Hue, die Alexa natürlich für den Sprachbefehl und so, Funksteckdosen von Samsung. Also das kann man halt quer über die Ökosysteme machen. Und das ist auch gar nicht so schwierig, wie wir gleich sehen werden. Was brauche ich allerdings erstmal dafür? Also mit was starte ich eigentlich? Und wir wollen ja hier so einen Startvortrag, also wir wollen euch ja irgendwie so einen Kickstart geben. Ne? Wo muss man anfangen? Das hört sich alles toll an, aber was muss ich jetzt wirklich machen? Das Erste, was ihr braucht, ist ein Server, auf dem man das laufen lassen könnte. Home Assistant läuft bei euch zu Hause. Ja, das heißt, ihr müsst das zu Hause laufen lassen bei euch. Anders macht das keinen Sinn. Man kann das auf einem Raspberry Pi laufen lassen. Raspberry Pi 4 ist natürlich besser dafür. Auf einem 3er läuft es auch. Wahrscheinlich läuft es auch sogar auf einem 2er, auf einem alten. Ja. Die aktuell coolere Lösung ist der Home Assistant Yellow. Das ist die offizielle Hardware des Home Assistant Teams. Da gab es einen Kickstarter zu, wo die das verkauft haben. Die ist allerdings relativ teuer. Die hat noch ein paar weitere Vorteile, über die wir gleich reden. Und die dritte Alternative ist, wenn ihr noch irgendwie einen alten Linux-PC irgendwo rumstehen habt oder einen alten PC rumstehen habt, ein altes Notebook oder sowas, könnt ihr das einfach dafür benutzen. Es muss einfach nur in irgendeiner Art und Weise Linux laufen lassen können. Ja, das ist so die einfache Lösung. Das hier ist so die Profi-Lösung, die aber, wie gesagt, relativ teuer ist. Diese Profi-Lösung kostet so um die 200, 250 Euro. Das ist ziemlich teuer gegenüber einem Raspberry Pi. Aber man hat ein paar Vorteile. Einmal ist diese Hardware direkt vom Home Assistant Team unterstützt. Das heißt, es gibt auch dafür getrennte Updates. Und ich habe so das Gefühl, das ist ein bisschen subjektiver Eindruck, aber ich habe das Gefühl, dass die so ein bisschen mehr resilient sind. Also dass die Updates einfach ein bisschen ordentlicher gepflegt sind und weniger Bugs haben. Außerdem, und das ist wahrscheinlich noch ein viel relevanterer Vorteil, ist, dass der Yellow ein Zigbee-Modul direkt eingebaut hat. Das heißt, damit könnt ihr dann ohne weitere Hardware mit so Zigbee-Geräten wie solchen Tastern hier zum Beispiel reden. Ja? Das heißt, da könnt ihr dann den IKEA, das ist glaube ich ein IKEA-Gerät hier, den IKEA-Hub überspringen und direkt mit diesen Geräten reden, die direkt mit der Hardware hier pairen. Ja? Und das Ganze ist auch Meta-kompatibel, das heißt, wenn Meta kommt und Meta-Geräte da sind, dann würden die auch kompatibel sein mit diesem Home Assistant Yellow. Außerdem hat es noch einen M2-Slot für eine SSD. Das braucht man nicht unbedingt. Da ist ja ein bisschen Flash auf dem Raspberry Pi auch drauf. Da ist ein Compute-Modul drin. Das braucht man also nicht unbedingt, macht das Ganze aber ein bisschen schöner noch. Und wenn man vielleicht noch ein paar andere Sachen machen will mit dem Home Assistant, zum Beispiel eigene Docker-Container drauflaufen lassen, dann macht das vielleicht Sinn. Was brauche ich noch? Ich brauche als nächstes die Home Assistant Software. Die kann man sich von der Home Assistant Webpage einfach runterladen und auf eine SD-Karte flashen. Das ist quasi dasselbe, wie wenn ich mir eine Linux-Distribution installiere. Das heißt, da gibt es ein Image, da nimmt man so einen Image-Flasher, wie bei einer Distribution, packt das auf so eine SD-Karte und dann war es das eigentlich im Wesentlichen. Bei Home Assistant Yellow wird das Ganze schon vorinstalliert geliefert. Das heißt, da muss man sich auch nicht mehr darum kümmern. Einfach an den Strom dran, geht auch mit PoE, funktioniert. Und dann brauche ich natürlich Smart-Geräte. Und da gibt es eine Datenbank auf der Home Assistant-Seite, wo man nachgucken kann, ob ein bestimmtes Gerät unterstützt wird. Und das ist so ein bisschen der nervige Teil von dem Ganzen. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie so ein Gerät kaufe, muss ich vorher mir Recherche anstellen, ob das supported ist. Das ist leider nicht zu vermeiden. Da muss man einfach mit leben, dass man erstmal gucken muss, bevor man was kauft, muss man halt schauen, ob das funktioniert. Es gibt allerdings echt viele Sachen. Also wie gesagt, es gibt diese China-Lampen. Dann gibt es hier so Taster von IKEA, die kann man einfach kaufen, die funktionieren alle. Dann gibt es hier solche, da kommen wir gleich noch drauf, genau hier. Das sind solche Bluetooth-Temperaturmesser, die kann man einfach so an die Wand kleben, die haben auch ein kleines Display. Die funktionieren noch ein bisschen anders, die machen Bluetooth-Broadcast. Die broadcasten einfach wild durch die Gegend ihre Daten, wie so Wetterstationen, so völlig ohne Authentisierung und so. Und man muss die einfach nur auffangen. Das ist auch lustig, wenn die Nachbarn so ein paar von diesen Geräten haben, dann braucht man selbst keine. Ja. Das sind so LED-Controller. Da muss man ein bisschen aufpassen, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene und ganz, ganz viele, die ganz fies geschlossen sind und nicht flashbar sind. Und da gibt es welche, die kann man halt mit so einer Custom-Firmware beflashen und dann sind die problemlos in Home Assistant einbindbar, auch mit Effekten und allem möglichen Krempel. Und dann kann man halt hier solche LED-Schleifen irgendwie bespielen. Ja. Ansonsten einfach auf dieser Datenbank gucken, wenn man was kaufen will oder wenn man schon was hat, ob das unterstützt wird. Ich würde mal sagen, so von den Zigbee-Sachen werden sehr, sehr viele Sachen unterstützt, weil Zigbee da schon so eine Standardisierung bietet, die ganz viel Protokollsachen schon wegnimmt. Und ich würde sagen, dass ein Zigbee-Gerät unterstützt wird, ist relativ realistisch. Ja? Also, und vor allen Dingen die populären Sachen wie die Hue-Geräte und so, die werden alle unterstützt. Was man auch noch braucht, wenn man keinen Yellow hat, was man haben sollte, ist ein Zigbee-Transponder. Das heißt, die Hardware, die dann mit den Zigbee-Geräten spricht, also mit diesen IKEA-Tastern zum Beispiel, ja, die also quasi die Basisstation emulieren. Und dafür gibt es solche Sticks, ja, die kosten so 5 bis 10 Euro. Die muss man allerdings mit einer Custom-Firmware beflashen noch. Die gibt es aber mittlerweile auch schon fertig geflasht zu kaufen. Ja. Ich habe übrigens hier so ein paar dabei. Wer da welchen haben möchte, kann nachher nochmal herkommen. Die sind allerdings, hier sind nicht beflasht. Die hier könnten beflasht sein. Das müsst ihr einfach ausprobieren. ansonsten, das Flashen ist jetzt auch kein großer Aufwand. Da gibt es eine Anleitung für. Wer sich ein bisschen so mit, also ganz Basiskenntnisse mit Elektronik hat, kriegt das auch. Ja, und dann ist das ein relativ kleines Problem. Ja, die steckt man rein, dann werden die von Home Assistant erkannt und dann kann man halt Geräte pairen. Das Pairen ist total benutzerkompatibel. Das heißt, man benutzt den normalen Pair-Vorgang, der zum Gerät gehört. Also hier gibt es halt so ein Reset-Knöpfchen. Drückt man rein, dann sagt man dem Home Assistant, klickt man auf Gerät suchen und dann werden die gefunden. Ja, das ist also echt überhaupt kein Problem. Bei werden die Zigbee-Nachrichten, die da kommen, in beide Richtungen über MQTT abgehandelt. Das heißt, der Home Assistant spricht nicht direkt mit der Hardware, sondern der Home Assistant spricht mit einem MQTT-Server und bekommt Nachrichten von MQTT-Server und der wandelt die dann wiederum um in die Zigbee-Signale. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit mittlerweile, das ist die Zigbee Home Automation. Die ist direkt in Home Assistant integriert, das ist deutlich einfacher, weil dann braucht man diese MQTT-Bridge nicht mehr. Wenn ihr so ein Zigbee-Gerät kauft, würde ich auf jeden Fall hier auf der Zigbee Home Automation Seite bei Home Assistant gucken, welche Hardware kompatibel ist und eher sowas kaufen als andere Hardware. Und ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob die hier unterstützt wird, aber sollte eigentlich. Ja, bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ja, was kann man noch holen, so optional? Ja, sowas, das ist zum Beispiel auch sehr nett. Das sind eigentlich alte DVB-T-Empfänger. Also wenn ihr mal ganz früher noch zurückdenkt, gab es ja dieses DVB-T, wo man irgendwie Fernsehen am Notebook gucken konnte. Das waren eigentlich einfach Software-Defined Radios. Ja, das heißt, es waren einfach irgendwie generische Funkempfänger, leider keine Sender, mit denen man quasi jedes beliebige Frequenzspektrum abfangen konnte. Und diese Dinger gibt es jetzt mittlerweile auch in China relativ günstig als sogenannte RTL-SDR-Adapter. Und mit denen kann man das 433 MHz-Band abfangen, beziehungsweise das 868 MHz-Band. Warum ist das so interessant? Türklingeln zum Beispiel benutzen das. Oder auch so Wetterstationen oder auch Garagenöffner zum Beispiel. Ja, das ist so ein freies Frequenzband, was ganz viel von diesen günstigen Geräten benutzt wird. Wir zu Hause haben das zum Beispiel für unsere Türklingel. Wir haben so eine Funktürklingel. Ja, und der Vorgang war halt, wir haben uns so einen Adapter geholt. Dann geht man mit so einem Flipper Zero, ja, geht man an die Türklingel, findet raus, was für eine Frequenz die benutzt, stellt diese Frequenz dann im Home Assistant in der Konfiguration von diesem Modul ein. Und schon hört der Home Assistant die Türklingel ab. Also er lauscht quasi auf die Türklingel-Funksignale. Und wenn jetzt bei uns jemand klingelt, dann bekommen wir eine Signal-Nachricht, die sagt, da ist jemand an der Tür. Ja? Und ich kann natürlich auch die Alexa zum Beispiel klingeln lassen und die sagt dann auch durch, es ist jemand an der Tür. Ja? Und das kann man halt hiermit machen. Damit kann man auch Wetterstationen zum Beispiel auslesen. Das ist auch ganz nett. Auch da gilt wieder, das sind halt alles Sachen, man kann halt die Türklingel auch vom Nachbarn dann mitbekommen. Ja. Oder wenn er die Garage aufmacht, ja, kann man alles in seinem Home Assistant mitregistrieren, kann man auch schön alles in so eine Influx-DB schreiben, ja, und dann genau protokollieren, wann er die Garagentore aufmacht. Das kann man alles damit automatisieren. Konfiguration auch echt einfach, also selbst für technische Laien. Home Assistant ist halt oder hat sich auf die Fahne geschrieben, sowas halt möglichst einfach zu machen und verpackt das immer in so eine schöne Oberfläche, sodass es da keine großen technischen Aufwände gibt. Also ich meine, das ist natürlich für den absoluten Laien, ja, der halt irgendwie üblicherweise nur die Steckdose reinsteckt, ist es vielleicht schon eine Herausforderung, aber für jeden, der so ein bisschen technischen Hintergrund hat, der kriegt das schon hin. Gehen wir mal ein bisschen auf die näheren Konzepte ein. Und ich will noch ein kleines Demo machen am Ende, deswegen gehe ich das ein bisschen schneller durch. Es gibt bei Home Assistant folgende Konzepte. Es gibt Integrations, das sind die Ökosysteme, also zum Beispiel IKEA, ja, oder Philips Hue. Ja. Und darin gibt es wiederum Devices. Das sind die einzelnen physischen Geräte. Ja, also so eine Lampe zum Beispiel. Und, oder hier so ein Taster. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee, so einen Taster zu nehmen. Ja, so ein Taster. Und innerhalb dieser Geräte gibt es wieder verschiedene Entities. Diese Begriffe findet man immer wieder, wenn man mit Home Assistant sich beschäftigt. So, wie ist denn der Entity-Name? Ja, das ist dann eine bestimmte Eigenschaft des Geräts. Also zum Beispiel hier Binary-Sensor, Waldenschalter-Status. Das hier ist so ein Binary-Sensor, der kann halt 1 oder 0 sein. Ja. Und der heißt Wandschalter und das Entity dazu heißt Wandschalter-Status. Das heißt, wenn ich den drücke, geht Wandschalter-Status auf 1. Und wenn ich es wieder loslasse, auf 0. Dazu gibt es dann noch Services. Das sind dann so Aktionen, die man ausführen kann auf den Geräten. Also ich habe jetzt so eine Entity, beispielsweise Light, Lampe, Schreibtisch. Ja, und auf die kann ich einen Service ausführen, Light Turn On. Und dann wird halt die Lampe eingeschaltet. Genauso gibt es einen Light Turn Off. Und es gibt noch so Effektsätzen und so weiter. Das ist dann halt generisch und nicht mehr auf einen bestimmten Hersteller angelegt oder sowas. Das ist also unabhängig davon. Wozu brauche ich das alles? Wenn ich jetzt mir zum Beispiel mal so eine Beispielkonfiguration von Home Assistant angucke. Ich zeige hier die Quellcode-Beispiele. Man kann das so schreiben. Es gibt allerdings auch eine Oberfläche in Home Assistant, wo man sich die Sachen zusammenklicken kann. Die ist natürlich für Einsteiger besser. Damit lässt sich aber besser erklären, wie das Ganze funktioniert. Also man kann beides machen. Hier oben haben wir zum Beispiel eine Aktion. Da wird also eine Aktion ausgelöst. Und da wird ein Service aufgerufen, nämlich Thermostat Set Temperature. Das heißt, es wird eine Temperatur gesetzt auf einem bestimmten Thermostat, nämlich das im Wohnzimmer. Und es wird 21 Grad eingestellt. Danach wird das Licht eingeschaltet von Light, Lampe, Schreibtisch. Ja, also was passiert? Es geht ein Signal zu dem Zigbee-Basisstation, in dem Fall ist es so eine Fritzbox, und zu so einem Fritz-Thermostat, die sagt ihm dann wieder 21 Grad. So, das Light Turn On, Light-Schreibtisch, schaltet dann das Schreibtischlicht ein. Ja? Und gleichzeitig passiert aber noch, dass dadurch, dass das Schreibtischlicht eingeschaltet wird, ändert sich der Status von Light, Lampe, Schreibtisch von Off zu On, also von Aus zu An. Und das wiederum kann ich als Trigger benutzen für eine neue Aktion. Das heißt, das kann ich dann wieder benutzen, um zu sagen, so, jetzt soll Folgendes passieren. Sobald diese Lampe angeht, egal ob der Typ jetzt da auf den Knopf drückt oder ob das durch irgendeine Automatisierung passiert, jetzt geht noch die zweite Lampe im Arbeitszimmer an zum Beispiel. Ja. Ja. Das geht über, ja, genau. Das ist über direkte Netzwerkverbindung und der Home Assistant unterstützt einfach das Ökosystem Fritzbox und die API, die Fritz dafür zur Verfügung stellt. Das ist auch übrigens, da kommen wir gleich bei, das ist eine genau gute Frage, weil in der nächsten Folie sieht man das nämlich. Das sind die Integrations von meinem Home Assistant. Da gibt es jetzt ein paar Sachen, die haben so ein bisschen Probleme, weil die gerade aus dem Steckdose raus sind. Ja. Und hier sieht man die ganzen Integrations, also die Ökosysteme. Da sieht man zum Beispiel auch, da müsste irgendwie Fritz dabei sein, oder ich kann sein, dass es hier irgendwie rechts ist, wo ich den Screenshot beendet habe. Es ist hier rechts, wo ich den Screenshot beendet habe. Aber zum Beispiel hier sowas wie Xiaomi Gateway, Aquara, 23 Geräte. Das heißt, da sind dann die Geräte drin. Ja, und die werden auch automatisch detektiert üblicherweise. Das heißt, wenn ich so eine Fritzbox zum Beispiel in mein Netzwerk stelle, dann poppt direkt hier so eine Meldung auf, ich habe ein neues Gerät gefunden, willst du das konfigurieren? Und dann muss man noch unter Umständen ein Passwort eintippen und dann geht das alles automatisiert. Also Home Assistant ist auch sehr gut beim automatischen Erkennen von neuen Geräten. Also ich bin da selbst manchmal verwundert, wie gut das geht. Man holt sich irgendwie so eine Nano-Leaf zum Beispiel, steckt hier in die Steckdose und im Moment macht schon Bimmel auf dem Home Assistant, auf der App und sagt, du hast ein neues Gerät, konfigurier das doch mal. Ja? Also der macht ganz viel so Network Discovery. So sieht das dann in der Oberfläche aus. Da sieht man so ein paar Entities. Da sieht man hier zum Beispiel, hier oben, das ist so ein Türsensor. Da sieht man auch so einen Verlauf, wann der auf und zu war. Das ist so eine Schnellansicht, ja, und hier so ein Logbuch. Ja, und man sieht auch den aktuellen Status hier oben geschlossen. Und hier bei so einem Thermostat sieht man halt auch den aktuellen Status hier oben. Dann kann man hier so ein paar Sachen einstellen. Man kann hier zum Beispiel die Temperatur einstellen mit hoch, runter. Und man kann hier noch ein paar Aktionen einstellen. Ja. Und hier Bewegung im Wohnzimmer, so ein Bewegungssensor. Ist halt im Moment nichts. Das ist dann normal. Und auch hier sieht man so ein Logbuch. Und so ein Ereignis-Log. Und hier bei Temperatur Wohnzimmer sieht man das nochmal, das ist ein Temperatursensor, das ist nicht das Thermostat, sondern das ist ein Extrasensor. Da sieht man die aktuelle Temperatur und man sieht auch hier so einen Verlauf. Ja. Alle Daten, die so ein Home Assistant generiert, werden optional auch in so eine InfluxDB reingespeichert, was relativ cool ist, weil dann kann man so Statistiken fahren und auch Automatisierungen drin machen. Hier sieht man übrigens nochmal so ein Licht. Da sieht man, kann man hier sliden hoch und runter, um die Helligkeit einzustellen, kann hier noch Effekte einstellen, Farben und so weiter. So sieht das Ganze in der Oberfläche aus. Wir werden uns die Oberfläche gleich nochmal genau angucken. In der Oberfläche habe ich noch auch die Möglichkeit, Services manuell auszulösen, wenn ich beim Testen bin. Also wenn ich jetzt irgendwie einfach ausprobieren will, funktioniert ein Service, also kann ich ein Licht anmachen. Dann gibt es halt so eine Oberfläche, mit der ich halt jetzt sagen kann, das sind meine Entities, das hier ist so die Nachricht, die ich dieser Entity schicke Und hier unten sind die Standardwerte, also die Parameter, die ich dem schicken kann mit Dokumentation. Das ist nur so eine Hilfe quasi. Ja, ist vielleicht nicht so super interessant. Nur sieht das Web-Frontend aus? Das ist das tatsächliche Frontend von unserem Smart Home. Das ist das Dashboard. Hier oben sieht man die einzelnen Zimmer. Ja? Und hier das im Dashboard sieht man also ein paar Übersichtssachen. Da kann man auch so Statis einstellen, zum Beispiel hier Film. Das ist so ein Button, den kann man ein- und ausschalten. Und wenn man den einschaltet, dann wird der Bewegungssensor im Wohnzimmer deaktiviert, wenn man Film guckt. Und das Licht geht die ganze Zeit an und aus, weil man still auf dem Sofa sitzt. Das ist halt ein bisschen doof. Deswegen kann man das hier ausschalten. Und auch hier sowas wie, es ist kalt. Ja? Wir machen mal jetzt Heizung kurz mal auf volle Pulle. Ja? Oder sowas. Oder hier solche Lichtszenen zum Beispiel kann man damit einschalten. Und sieht auch hier so eine Übersicht über die gesamte Wohnung mit der Temperatur. Ein Thermostat hat keine Batterie. Ja, die Mobile-App ist auch sehr gut. Die Mobile-App ist im Wesentlichen auch so ein Web-Frontend mehr oder weniger, ist aber sehr gut optimiert, ist halt eine eigene App und die kann auch Notifications. Das heißt, man kann Notifications aus dem Home Assistant rausschicken und die landen dann in der Mobile-App. Bei diesem Türklingel-Geschichte, da benutzen wir das zum Beispiel. Das ist auch ein ganz normaler Service, wie jeder andere Service auch, kann man einfach benutzen. Das stimmt, ja, das stimmt. Bitte? Achso, ja, es war eher eine Bemerkung, dass die Android-Version von Home Assistant ein Problem hat, wenn keine Play-Services installiert sind, weil die Location-Based-Sachen dann nicht gehen. Tatsächlich benutze ich da gar nichts von, weil ich die Location-Funktion von der App gar nicht einsetze. Aber ja, das ist natürlich schon ein Problem. Also da gibt es wahrscheinlich noch mehr Funktionen, die ohne Play-Service nicht funktionieren. Die Oberfläche kann man auch komplett editieren, das sieht man hier. Also hier, das ist jetzt der Editiermodus. Das heißt, man muss auch da keine Konfigurationsdateien editieren, sondern man kann sagen, ich möchte jetzt hier dieses Home umbenennen in was anderes oder ich möchte hier so eine Karte auf eine von meinen Oberflächen legen. Dann kann ich hier jetzt irgendwie reinschreiben, wie die Karte heißt. Hier sehe ich eine Vorschau und hier sehe ich die Entities, die ich anzeigen möchte. Hier zwei Türsensor, Balkon, ja, das ist die Entity. Und dann wird hier oben Türsensor, Balkon angezeigt. Und ich kann hier noch so Sachen machen mit diesem Icon hier. Kann ich noch ein bisschen customizen, wie der Name hier angezeigt wird und so. Solche Sachen. Also es geht alles komplett über die Oberfläche konfigurierbar. Man muss also da keine Konfigurationsdateien editieren. Ja, jetzt kommen wir nochmal zu den Automatisierungen. Ja, Automatisierung, das war wieder von ganz vom Anfang. Das heißt, ich möchte Zustände lesen und ich möchte die verarbeiten und dann bestimmte Sachen auslösen. Ja, also Bewegungssensor Wohnzimmer, wenn Bewegung erkannt und es ist nach Sonnenuntergang, also es ist dunkel draußen, dann schaltet das Licht ein. Das sieht dann ganz so aus. Ja, auch da wiederum kann man sich das zusammenklicken oder halt schreiben. Ich erkläre mal kurz, wie das hier funktioniert. Das heißt, hier ist übrigens ein Fehler, sehe ich gerade, das ist so ein Umbruchfehler. Also das gehört eigentlich da vorne hin und hier gehört ein Umbruch hin. Und hier auch übrigens. Also das ist der Name, dann wird gesagt, okay, der Trigger ist der Statusänderung von diesem Sensor hier, nämlich dem Motion-Sensor, also dem Bewegungssensor, zu an. Dann gibt es noch eine Condition, das heißt, das muss erfüllt sein, damit es weitergeht. Und Condition ist hier oder, und dann noch zwei weitere Conditions, also entweder oder. Es muss nach Sunset sein oder bevor Sunrise. Diese Information kommt aus dem Netz, die holt er sich von so einer Wetter-App und das funktioniert total gut, weil die registriert tatsächlich den tatsächlichen Sonnenaufgang und Sonnenuntergangszeit. Ja, das heißt, es ist nicht irgendwie einfach so approximiert, sondern der holt sich halt, wann ist in deiner Location gerade Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Und dann macht er die Aktion, lest du aus, nämlich Light Turn On Group Wohnzimmer Lights. Und dann sieht man auch noch eine weitere Funktion, man kann hier so Gruppen bilden von Lichtern, das ist ein bisschen einfacher zu benutzen. Ja, ganz kurz, wie so Automatisierungen funktionieren. So sieht das Ganze dann in der Oberfläche aus. Das heißt, wenn man diesen Code nicht schreiben will, kann man sich das hier so zusammenklicken. Da sagt man hier, ich möchte eine neue Automatisierung machen. Ja? Dann habe ich einen Auslöser, Bedingungen, das sind diese Sachen, die wir eben auch gesehen haben, und Aktionen. Und hier habe ich das mal kurz gescreenshottet. Also hier Auslöser, da gibt es halt diverse Dinger. Sonne, sieht man hier. Ja? MQTT-Nachricht, irgendein Gerät macht irgendwas, Geolokalisierung. Jede Menge Zeug gibt es hier. Ja, und da, soweit man hier was auswählt, kriegt man halt noch eine weitere Auswahl, was für ein Gerät zum Beispiel und so. Ja. Dann kann man hier eine Bedingung hinzufügen, dann sieht man hier Bedingungen, Gerät auch, numerischer Zustand oder Sonne, ja, diverse Dinge, die man hier machen kann. Ja. Und dann Aktionen wiederum, irgendwelche Entities auf einen bestimmten Status setzen oder so weiter. Und auch hier gilt wieder, sobald ich hier was auswähle, zum Beispiel Gerät, das wird das meistgewählteste sein, dann bekomme ich eine weitere Auswahl von den Geräten, auch mit Dropdown-Liste und sowas. Ja, ist alles sehr, sehr schön gemacht eigentlich. Ja, man kann auch so komplexe Sachen machen, wie zum Beispiel so Zeitverzögerungen, ja, zum Beispiel beim Licht. Ja, bitte? Die werden intern gespeichert in der DB, wenn ich mich recht erinnere. Das hat eine gewisse Transparenz. Das ist aber so ein Bereich, wo sie ein bisschen dran arbeiten. Ja, also man kann selbstgeschriebene mischen mit den automatisch generierten. Ja. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher in der aktuellsten Version, ob die auch als Code abgelegt werden. Ja. Ich glaube ja. Ne? Also es gibt da auf jeden Fall was. Genau. Genau. In dem Bereich verändert sich relativ viel. Ja, das hat sich ein bisschen verändert in der letzten Zeit. Da ist also einiges am sich bewegen. Das ist aber also echt robust, sag ich mal. Ja, also man kann völlig problemlos manuell gemachte mit den UI zusammengeklickten mischen. Ja. Komplexe Zustandsberechnung, das ist übrigens auch sehr nett, das will ich nochmal erwähnen, weil es gibt einen Sensor, der nennt sich Bayesian. Verdammt, mathematischer Begriff. Da kann man so Wahrscheinlichkeiten zusammenrechnen. Zum Beispiel sowas wie, wenn die Lampe im Schlafzimmer an ist und es nach Sonnenuntergang ist und alle anderen Lichter aus sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Dude gerade im Bett ist. Ja? Und das kann man mit Wahrscheinlichkeiten versehen. Also sagen so, wenn das Licht im Schlafzimmer an ist, hast du so eine Wahrscheinlichkeit 50%, dass er im Bett ist. Ja? Wenn es noch dunkel ist, hast du nochmal eine Wahrscheinlichkeit von 30% zusätzlich. Ja? Und so kann man quasi so eine Art, so ein bisschen Case-Based Reasoning machen, wenn man das will. Das ist schon ein bisschen komplexer. Ja? Also da kann man hier Probability given true und so weiter. Aber da kann man lustige Dinge tun mit, ja? Die auch so ein bisschen Intelligenz haben. Ja, weitere Möglichkeiten, die es noch gibt, es gibt noch Skripte. Also man kann komplexere Abläufe zusammenfassen in sogenannten Skripten. Und diese Skripte sind dann selbst wieder Services und die kann ich als Service aufrufen und damit dann halt die dann wieder verwenden in meinen Automatisierungen. Es gibt Szenen, die Szenen sind deprecated, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da kann man solche Sets von Zuständen zusammenfassen. Das ist vor allen Dingen interessant gewesen oder ist interessant für so Lichtszenen. Also Lichter in bestimmte Farben bringen und sowas und sagen, ich habe jetzt irgendwie den Lobby-Modus, ja, und dann sind irgendwie die Farben also ein bisschen dunkler oder ein bisschen röter oder sowas. Ja. Dann Protokollierung, da sehen wir gleich noch eine Slide zu. Ich kann also alle Zustände in einer InfluxDB ablegen und dann mit so einer Oberfläche, mit so einem Grafana zum Beispiel mir angucken. Ja. Und natürlich Messaging. Und da halt nicht nur über die Home Assistant-App, sondern man kann auch beispielsweise Signal anbinden und dann bekommt man Signal-Nachrichten. Ja, und das funktioniert auch echt richtig gut und zuverlässig. Das benutze ich jeden Tag. Man kann allerdings nicht mit dem Home Assistant reden, mit dem Signal. Das würde vielleicht gehen. Da müssen wir sich mal ransetzen. Vielleicht geht das irgendwie. Dass er da irgendwie auch was, dass man da Sachen auslösen könnte. Gut, so sieht das Ganze aus, wenn man dann Grafana anguckt. Das ist auch alles in der Home Assistant-Oberfläche integriert. Da kann man Plugin installieren, dann hat man Grafana. Und dann kann man diese Messwerte sich anschauen. Und zum Beispiel sowas machen wie hier. Das ist die Luftfeuchte im Bad. Und da sieht man halt, an den Stellen geht die Luftfeuchte plötzlich stark nach oben. Das sind so wahrscheinlich die Zeiten, wo man duschen war. Ja? Und man könnte zum Beispiel sich sowas machen wie, das Fenster ist offen. Ja? Der weiß, dass das Fenster offen ist durch den Fenstersensor. Und wenn die Luftfeuchte wieder auf einen gewissen Wert runtergefallen ist, kommt irgendwie eine Durchsage durch die Alexas, jetzt kannst du das Fenster wieder zumachen im Bad. Ja. Das ist relativ einfach. Ja. Und solche Dinge kann man halt da ablesen. Alle Daten kommen da rein, wenn man ein E-Auto hat zum Beispiel und die Ladedaten damit ausliest, mit Home Assistant gibt es auch Plugins für, dann laden auch alle Ladedaten in so einem Grafana, ist auch ganz nett, damit das mal zu sehen, wie viel Verbrauch man hatte. Das kriegt man alles hier mit rein. Ja, es gibt noch Webhooks, das heißt, man kann das Ganze auch extern noch ansteuern über IFTTT zum Beispiel. Das heißt, wenn man irgendwie so einen Webhook irgendwo machen kann, Home Assistant kann Webhooks aufrufen und auch Webhooks annehmen. Ja. Es gibt Sprachassistenzintegration, das benutze ich auch aktiv für so Alexa-Ansagen, hier ist jemand an der Tür und so. Das geht allerdings mit so einem kleinen Hack. Da gibt es zwar auch ein Plugin für, aber das Plugin emuliert quasi das Protokoll, dass die Alexa-App mit dem Alexa-Server redet. Ja, und das ist inoffiziell. Und das ändert sich halt öfters. Das heißt, das wird relativ oft abgedatet und das kann auch zwischendurch mal kaputt gehen. Das ist also nicht so hundertprozentig stabil. Aber es funktioniert okay, also okay genug, würde ich sagen. Ja. Und dann gibt es noch die Home Assistant Cloud. Das ist ein Service von Casa. Das ist die Firma, wo sich einige der Home Assistant Entwickler drin organisiert haben. Und von denen kann man einen Service bekommen, der nennt sich Home Assistant Cloud. Kostet 7,50 Euro im Monat, glaube ich. Und damit kann man Fernzugriff bekommen. Das ist quasi wie so eine Art kleines VPN, was da gemacht wird. Ja, also ist kein richtiges VPN, die exposen halt bestimmte Sachen daraus. Und außerdem hat man dann auch den Zugriff auf Alexa und Google Assistant über die Device-Steuerung. Das ist dann stabil auch. Das benutzt offizielle Schnittstellen. Also wenn ich über Alexa einen Trigger aufrufen will im Home Assistant, also sowas wie Alexa, ich gehe jetzt schlafen. Das geht über diese Nabucasa-Anbindung zum Beispiel. Und das ist auch stabil. Das funktioniert hundertprozentig. Was halt inoffiziell ist, sind so Sachen wie, ich will Alexa was Beliebiges sagen lassen. Ja, dafür benutzen diese inoffiziellen Schnittstellen. Das ist also sehr praktisch. Man kann das auch selbst machen. Dafür gibt es auch Anleitungen. Dafür muss man aber einen eigenen Alexa-Skill deployen und den auch dann benutzen. Das ist technisch nicht so ganz ohne, sage ich jetzt mal. Das würde ein Anfänger wahrscheinlich ein bisschen Schwierigkeiten mit haben. Und ich habe da auch keine Lust drauf. Das ist mir zu aufwendig. Ja. Außerdem, mit den 7,50 Euro unterstützt man ja auch die Entwickler. Ja. So ein paar Best Practices und Erfahrungen. Wir kommen jetzt langsam zu Ende. Die einfachste Plattform ist ganz klar Raspberry Pi. Das ist halt, kauft man sich im Mediamarkt so einen Raspberry Pi, passt das drauf, hat man in einem Abend schon ein erstes Setup. Ja. Die beste Plattform ist eindeutig das Home Assistant Yellow. Ist halt auch teuer. Also muss man ganz klar sagen, es ist extrem teuer. 200 bis 250 Euro und dann muss man noch ein bisschen Zusatz haben vielleicht, also das Compute Module zum Beispiel braucht man unter Umständen noch, je nachdem, was man für ein Yellow gekauft hat. Ja, auch möglich ist halt vorhandene Hardware. Beim letzten Mal, als ich diesen Vortrag gemacht habe, 3 Jahren glaube ich, habe ich gesagt, dass die NAS-Systeme eine gute Plattform sind dafür. Das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Das hängt so ein bisschen mit dem Update-Willen der NAS-Hersteller zusammen, weil Home Assistant basiert auf Docker und einige der NAS-Hersteller sind nicht schnell genug mit den Updates liefern für Docker. Und da gab es so ein paar Probleme, wo man dann so ein bisschen ins Wasser gefallen ist und so ein Update gemacht hat von seinem NAS und plötzlich lief sein Home Assistant nicht mehr. Ja. Das heißt, das geht auch noch. Also alle Geräte, die irgendwie Docker-Container unterstützen können und diese NAS-Geräte können das halt ganz oft. Da kann man mal gucken, ob das funktioniert. Ich würde allerdings eher dazu raten, so eine Standalone-Hardware zu benutzen. Also zum Beispiel ein Raspberry Pi. Ja, essentiell ist tatsächlich so ein Zigbee-Stick. Ansonsten ist man halt abhängig wieder von den Geräten, von den Herstellern, ja?
Zur Hardware würde ich vielleicht noch empfehlen, so ein SyncCentral ist eine sehr praktische,
ja,
Plattform,
stimmt.
Die ist man bei eBay relativ günstig hinterhergeschmissen, verbraucht ultra wenig. Also ich habe so einen Einsatz mit 3, 4 Watt beim Idle. SyncCentral, das sind diese SyncCentral Tiny, zum Beispiel N39P, da kann man dann einfach mal schauen, wie es wirklich in allen möglichen Navigationen in allen Preisklassen, vielleicht von ein bisschen älterer Hardware bis zum neuesten Hardware. Gerade die meisten sind ja gebraucht, so für die Konfiguration.
Genau. Ja, nochmal zur Wiederholung. Also es gibt solche ehemaligen Bürorechner, die so Thin Clients waren und sowas. Ja. Die gibt es halt relativ günstig auf den Plattformen von Lenovo, diese ThinkCenter-Dinger. Gibt es auch von anderen Herstellern, die eignen sich halt auch dafür. Das ist also im Wesentlichen die Variante, die ich am Anfang gesagt habe. Wenn ihr irgendwo noch ein altes Notebook habt oder so, ja, das ist so eine ideale Plattform dafür. Und bei den Geräten halt, da immer gucken auf die Datenbank, was kann man da so benutzen? Ich habe relativ gute Erfahrungen gemacht mit diesen Aquara-Sachen, ja, also hier so Aquara-Taster zum Beispiel oder auch hier solche Xiaomi-Infrastrukturgeräte, die sind relativ günstig und funktionieren zuverlässig. Und wenn man die halt von der China-Cloud dann abköppelt, dann funktioniert das ganz gut.
Achso, ja klar. Du meinst zu Beginn, dass du entweder den Raspberry Pi 2, 3 oder 4, je nachdem, empfehlen könntest. Wenn man jetzt mal sagt, man hat für den Home Assistant Yellow nicht das nötige Geld und möchte halt nicht so viel dafür ausgeben, wo würdest du sagen, wäre so das Basic von den Raspberry Pis, was zu empfehlen wäre für super Basic Start?
Ja, also wenn man sich nicht ärgern will, würde ich einen 4er nehmen. Weil der Unterschied zwischen einem 3er und einem 4er ist jetzt halt auch nicht so super groß, ja. Und da ärgert man sich einfach weniger, weil der halt doch deutlich schneller ist und deutlich performanter ist. Also ich würde tatsächlich, wenn jemand eine Low-Cost-Lösung haben will, dann entweder tatsächlich so ein ThinkCenter sich besorgen von eBay oder ein altes Notebook. dann aber. Also mit dem Dreier läuft, ich habe es ganz lange gehabt auf dem Dreier, aber das ist halt für die 20 Euro, die das Ding irgendwie dann mehr kostet, ja, ärgert man sich dann weniger. Ja, ja, klar, natürlich. Ja, ja, das geht auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, ja, das geht auf jeden Fall. Ja? Genau. Ja. Es gibt dafür auch Plugins, wo man die Kameras sammeln kann auf einem Tab in der Oberfläche. Die Motion Eye heißt das. Und da kann man Kameras einbinden und hat dann auch so eine Übersicht mit allen Kameras und sowas. Ja, das geht. Dann braucht man tatsächlich viel bessere Hardware, weil dann muss Videoverarbeitung gemacht, das ist richtig. Und ich meine Erfahrung auch mit den Kameras ist ein bisschen wonky teilweise. Also, aber gut, es hängt auch vielleicht an den Kameras,
die ich habe. Zu den Kameras kann ich vielleicht nochmal was sagen. Da, klar, Motion Eye ist so die eine Variante, aber es gibt dann nochmal Freegate, das ist dann so ein, oder Fidget, das basiert dann, hat so ein bisschen AI-Modelle hinten dran, die dann zur Bilderkennung genutzt werden und alles. Dafür braucht man Zusatzhardware, kann aber problemlos einen Raspberry Pi einsetzen. Mhm. Gerade auch das Yellowboard hat ja mit dem Steckplatz, den es dabei bietet, da gibt es dann so einen von Google so einen Corals-Adapter, den man da reinstecken kann oder halt auch als USB-Stick. Kann man den anbinden und da läuft dann halt die komplette Berechnung drauf. Funktioniert richtig gut. Also
ja, also habe ich jetzt selbst noch nicht eingesetzt, aber weil ich habe einfach den Anwendungsfall nicht mit den Kameras. War noch eine kurze Frage und dann mache ich die letzte Folie noch.
Ich wollte noch kurz ergänzen, dass man auch die Komponenten von Shelly sehr gut benutzen kann.
Stimmt.
Ja. Und die funktionieren out of the box. Man kann die entweder auch per MQTT anbinden oder auch sogar mit der originalen webbasierten Geschichte ohne Probleme direkt nutzbar.
Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich auch hier, hier habe ich jetzt kein Shelly-Gerät, aber die Shelly-Geräte lassen sich auch ganz oft mit ESP Home beflashen. Und dann hat man eine richtig schöne Oberfläche dafür und kann die auch völlig problemlos in Home Assistant einbinden. Das ist jetzt kein Shelly-Gerät, aber Shelly macht auch solche LED-Controller, die wir auch im Einsatz haben bei uns zu Hause. Also Shelly ist auch ein super Laden, weil die halt offen sind. Das heißt, die Dinger sind halt nicht geschlossen und man kann seine eigene Firmware drauf flashen. Und die Firmwares, die mitgeliefert werden, sind auch schon kompatibel. Ja, kurze Zusammenfassung. Home Assistant ist ein offenes System, hat eine sehr aktive Community mit ganz, ganz vielen Plugins und Erweiterungen und ganz, ganz viel Unterstützung für super viele Ökosysteme und Geräte. Es ist extrem sicher und robust. Es ist tatsächlich teilweise ein bisschen überrobust. Ich habe es auf dem NAS laufen gehabt, eine Zeit lang. Und das war, als ich es dann abrüsten wollte, weil ich den Yellow bekommen hatte, war das ganz schön schwierig, das zu stoppen auf dem NAS. Ja, es hat sich selbst wiederbelebt die ganze Zeit. Ja. Also es besteht aus mehreren Docker-Containern und die machen halt so Watchdogs gegenseitig. Und es war keine einfache Angelegenheit, den Kram irgendwie runterzufahren, weil es ist wie so eine Malware die ganze Zeit wiedergekommen. Also es ist sehr, sehr resilient an der Stelle. Läuft komplett offline, ja, ersetzt halt die Hubs, wenn man das möchte und wenn man die Zigbee-Gateways zum Beispiel dafür hat. Es ist sehr flexibel, klar, man kann beliebige Sachen bauen, auch komplexe Automatisierungen. Und es ist halt auch dadurch, dass es halt einen Fokus auf diese Oberfläche hat und dass ganz viele Sachen oder die meisten oder fast alle Sachen auch einfach in der Oberfläche konfigurierbar sind, auch sehr einfach zu bedienen, selbst für Leute, die sich jetzt nicht mit IT auseinandersetzen jeden Tag. Ja, das war's. Wie gesagt, ich habe noch hier so ein paar von diesen Zigbee-Sticks. Wie gesagt, diese könnten ungeflasht sein. Also die sind auf jeden Fall ungeflasht. Dann müsst ihr also irgendwie noch besorgen, dass ihr euch die flashen könnt. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal ein schnelles Q&A und im Zweifelsfall hätte ich auch nochmal, könnten wir nochmal live auf die Home Assistant-Instanz gucken.
Ich werde jetzt rumlaufen mit einem Mikrofon, dann verstehen uns auch die Leute, die nicht hier sind.
Ja, wo gerade die Produkte von Shelly angesprochen worden sind, würde ich noch gerne darauf hinweisen, dass auch Tasmota flashbare Geräte ein absoluter Traum sind mit Home Assistant.
Auf jeden Fall. Wer sich an sowas ranwagt, es gibt hier auch, man kann sich diese ESP32 oder ESP8266 Dinger besorgen und kann auch teilweise nicht smarte Geräte oder böse smarte Geräte umbauen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier so ein Decken Lichtprojektor, ja, der hatte halt so einen geschlossenen ESP-Klon drin. Den habe ich ausgelötet, durch einen eigenen ersetzt, mit einer eigenen Firmware. Und der ist PIN-kompatibel gewesen und es funktioniert super. Ja, aber das ist halt tatsächlich wirklich advanced. Da muss man dann anfangen zu löten in den Geräten und so. Ja.
Welche Chance hat man, dass das in 10 Jahren auch noch läuft? Mit Wahrscheinlichkeiten.
Also erstmal, wenn du es nicht updatest, 100%, weil es ja freie Software, ja. Ich habe das Ding jetzt im Einsatz seit mindestens 6 oder 7 Jahren und es läuft seit 6 oder 7 Jahren durchgehend durch.
Worin ist es geschrieben?
Python, ja. Habe ich bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Also ich hatte schon öfters Stromausfälle. Ich habe auch schon mal sowas gehabt, wie wir sind gerade umgezogen und da wurde der Strom halt absichtlich abgeschaltet. Und das funktioniert echt problemlos. Und die meisten Probleme, die man hat, sind nicht bei Home Assistant, sondern bei den Geräten. Also zum Beispiel hier diese Lampen, die haben manchmal ein Problem, wenn die nach einem Strom wieder herkommen und das Wi-Fi ist nicht 100% sofort da, wenn die online sind. Und manchmal ein bisschen Problem und dann machen die irgendwie nach einer Stunde oder so erst einen Reconnect. Also die meisten Probleme, die ich hatte bei so Stromausfällen, waren immer nicht bei dem Home Assistant selbst, sondern bei den Geräten, die sich dann nicht mehr gemeldet haben. Ja.
Jetzt gibt es ein paar mehr Lösungen. Ich denke so an OpenHAB und zum Beispiel. Ja. Was spricht denn eher für Home Assistant?
Ich würde sagen, nichts. Also ich habe jetzt keine große Erfahrung mit OpenHAB oder auch anderen Sachen, Node-RED zum Beispiel oder sowas. Ich habe da einfach wenig Erfahrung, ich habe einfach das hier genommen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, aber das ist eher so ein subjektiver Eindruck, dass Home Assistant da ein bisschen benutzerfreundlicher ist. Und wenn man dann an der Stelle kommt und sagt, okay, ich kann mich zwar technisch damit auseinandersetzen, aber ich mache lieber andere Sachen mit meiner Zeit, ja, dann ist Home Assistant vielleicht der bessere Weg. Ja. Aber das ist mein subjektiver Eindruck dazu. Es ja. Gibt auch andere super Lösungen, klar.
Eine Frage, die mir ein bisschen auf den Fingern brennt, weil ich einen Begriff, also über die Präsentation, danke auch erstmal dafür, aber einen Begriff habe ich über die ganze Zeit von Smart Home vermisst und der Begriff war Homematic. Einer der Hersteller, die, sage ich mal, so vor 6 oder 7 Jahren angefangen haben damals oder mehr oder minder dann auch so auf der Hochspur waren mit der Implementierung von Homematic IP, Internetanbindung. Smart Home übers Internet zu Hause steuern, war ja Homematic da auch erstmal dagegen und dann gab es das Open Source Projekt Home Gear, was dann wiederum an Easy Smart Home, was dann auch ähnlich, sage ich jetzt mal, wie hier der Anbieter, für einen monatlichen Preis dieses System an das Internet anbindet, dann mit der Möglichkeit auch Push-Benachrichtigungen zu schicken und da die Verbindung herzustellen, auch geboten hat. Das Ganze ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen eingeschlafen in den letzten Jahren. Und seitdem gucke ich mich persönlich jetzt auch nach einer anderen Möglichkeit um, Homematic oder Homematic-IP-Systeme zum Beispiel mit HomeKit zu verbinden. Und da meine Frage, wie sieht da so die Road vom Home Assistant aus, ob er den ähnlichen Weg beschreitet und Homematic und Homematic-IP, sag ich mal, erschließt?
Also ich kann da nicht hundertprozentig drauf eingehen, weil ich da an der Stelle zu wenig Erfahrung mit Homematic habe. Ich habe ein Homematic-Gerät, das funktioniert so halbwegs gut. Das ist die Spülmaschine. Das funktioniert nicht so hundertprozentig gut, weil ständig das Token expired und man ständig nur manuell das Token neu rausholen muss. Das ist ein bisschen nervig. Aber so richtig viel kann ich dazu ehrlich gesagt nicht sagen, weil da habe ich einfach zu wenig Erfahrung mit. Ja. Aber ich weiß, dass Homematic auf jeden Fall mit Home Assistant funktioniert. Das geht auf jeden Fall.
Das wollte ich dazu sagen. Es hat ein Kumpel von mir, sobald man Homematic Gateway hat, kann man es problemlos in Home Assistant einbinden und funktioniert halt drüber.
Ja.
Wie sieht das mit Updates aus? Also kann ich den Gerätezoo, den ich habe, über Home Assistant updaten oder muss ich dann wieder mit einer App auf jedes Gerät runter?
Sehr gute Frage. Die Antwort ist ein entschiedenes Jein. Es gibt tatsächlich Geräte, die halten sich an, es gibt im ZigBee-Standard gibt es eine Vereinbarung zu, wie Updates gemacht werden. Und Geräte, die das einhalten, kann man aus Home Assistant updaten mit dem Zigbee-Plugin. Da kann man dann, da sieht man so eine Übersicht mit den Geräten, da sieht man, das hat ein Update. Und dann kann man draufklicken und dann wird das Update gemacht, genauso wie man es erwarten würde. Das Problem ist, nicht alle Zigbee-Geräte halten sich da dran. Und manche machen das halt mit ihrem eigenen Weg und da funktioniert das halt nicht. Da muss man die eigene App machen. Aber, und das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn man die Geräte benutzt mit Home Assistant, heißt das in den allermeisten Fällen, dass man sie nicht komplett abkoppelt von der Original-Cloud. Ja, das heißt, zum Beispiel diese Yeelight-Geschichten, ja, die steuert man mit Home Assistant direkt. Also der Home Assistant redet direkt mit der API von dem Webserver, der hier drin ist. Aber man kann trotzdem noch die Yeelight-App benutzen, wenn man das möchte. Das heißt, man kann über diesen Weg trotzdem noch updaten, man kann das parallel benutzen. Es geht sogar transparent. Das heißt, wenn man mit der Yeelight-App den Licht einschaltet und es gibt einen Trigger in Home Assistant, der darauf hört, dann triggert der dann auch. Ja, das ist also sehr gut gemacht. Das ist einfach ein Ergebnis aus, wie das gemacht wird. Das funktioniert nicht bei allen Ökosystemen, aber bei den wichtigen, würde ich sagen. Ja. Ja, bei Shellys ist es ein bisschen anders, weil Shellys sind ja sehr offen. Da hat man ja quasi das Ding so komplett selbst unter Kontrolle. Da kann man zum Beispiel Updates over the air machen, über ESP Home zum Beispiel. Ja, da ist dann so ein Update-System mit drin.
Nur vielleicht noch mal der Vollständigkeit halber, das waren jetzt vieles so Nachrüstlösungen, die man sich halt später einbaut, aber das Ganze funktioniert auch mit KNX und auch anderen Wired-Standards. Also nur, dass man da vielleicht auch mal das im Hinterkopf hat, wenn man sowas zu Hause hat, das kann man auch mit einbinden, integrieren und ansprechen über Home Assistant. Und das funktioniert auch ziemlich gut.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zu Ende. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich glaube, wir schaffen das mit dem Live-Demo nicht mehr, weil ich habe jetzt direkt im Anschluss einen weiteren Vortrag. Vielen Dank.